SWR 2 Leben.
Ich habe mir die Frage gestellt, habe ich mir das alles eingebildet vom Breitscheidplatz? Und um diesen Abgleich zu bekommen, habe ich dann Bilder im Internet recherchiert und ich habe auch viele Bilder und Bildmaterial gefunden, um dann für mich auch so einen kleinen Abschluss zu bekommen oder eine Wahrheit zu finden. Ich war wirklich vor Ort und ich habe das wirklich auch alles so erlebt, wie das auf den Bildern auch zu sehen ist.
Sascha Klösters, Überlebender des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz.
Es ist für mich eine Art der inneren Aufarbeitung. Nichts ist so grausam wie das, was ich vor Ort live erlebt habe. Das heißt, die Bilder sind niemals so grausam wie das, was sich wirklich vor Ort abgespielt hat.
Vor knapp 4 Jahren berichtete ich über den Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Ich begleitete Betroffene. Einer davon war Sascha Klösters aus Neuss bei Düsseldorf. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. So verdichten sich die Hinweise, der Anschlag hätte vielleicht verhindert werden können. Ein Verbindungsmann der Polizei in Nordrhein-Westfalen soll die Behörden über den Anschlag informiert haben. Doch ihm wurde vermutlich nicht geglaubt. Finanziell sieht es für die Angehörigen besser aus als zu Beginn. Dennoch gibt es noch viele bürokratische Hürden und der Terroranschlag spielt bei den Betroffenen in ihrem Leben weiter eine sehr große Rolle. Mit Sascha Klösters habe ich mich in den vergangenen Monaten auf Spurensuche begeben. Berichten wird auch Astrid Passin. Sie ist die Sprecherin der Angehörigen. Sascha Klösters und seine Mutter standen bei dem Anschlag in Berlin vor 4 Jahren an einer Glühweinbude. Es war die Glühweinbude, in die der Lastwagen raste.
Wir hatten also nur den Blick gehabt quer zur Gehrichtung des Weihnachtsmarktes. Und den LKW selber haben wir ja auch nicht gesehen. Wir haben ihn nur gehört. Wir haben also nur gehört, wie es geknallt hatte, wie das immer lauter wurde. Und man hat überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, was das ist, sondern ist das schon bei uns passiert. Es ging alles sehr schnell. Etwa 2 Sekunden bei uns und die ganze Bude wurde zerstört. Man realisiert das erstmal so gar nicht, was da passiert ist. Auch nicht, was um einen rum passiert ist. Ich meine, es wurde ja unheimlich still. Die Leute, die geschrien haben, waren weg. Und die Leute, mit denen wir vorher noch Spaß gehabt hatten, die lebten nicht mehr oder lagen schwer verletzt auf der anderen Seite. Das ist sehr schwer, das überhaupt zu beschreiben.
Seine Mutter kommt bei dem Anschlag ums Leben.
Ich hatte etwa noch 3-4 Minuten mit meiner Mutter geredet. Und dann wurde ich halt weggetragen von Helfern, weil dann auch die Schmerzen einsetzen. Dann habe ich das alles nur noch aus 3-4 Meter Entfernung mitbekommen, wie die dann halt anfingen mit den Reanimationsmaßnahmen. Und dann habe ich schon mir das ausgemalt, dass das nicht gut ausgeht.
Er sucht im Internet, entdeckt Bilder, die seine Mutter am Tatort zeigen.
Auf dem Bild liegt sie auf dem Boden. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man auch, dass halt das linke Bein fehlt. Es ist schwierig. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen hatte, da bleibt einem erstmal der Atem weg. Da muss man schlucken. Und das ist nicht einfach, weil genau an dieser Stelle wird dann plötzlich wieder alles präsent. Das gesamte Geschehen ist wieder vor Augen.
Sascha Klösters wird bei dem Anschlag schwer verletzt. Es wird einige Zeit dauern, bis er wieder fliegen kann. Sascha Klösters Beruf ist Pilot.
Das ist nicht so einfach gewesen mit den Verletzungen, die ich hatte. Nur mit einer intensiven Reha-Maßnahme habe ich das im Endeffekt wieder zurück geschafft in meinen Beruf. Und das war mir ein sehr großes Anliegen und auch mein größter Wunsch.
Andere Betroffene haben es noch nicht geschafft.
Sie sind bis heute arbeitsunfähig geschrieben. Das betrifft nicht nur die Opfer selber, es betrifft ja auch die Feuerwehrleute, die Polizeileute, Polizeibeamte, die im Dienst gewesen sind an diesem Abend. Und das ist eine beträchtliche Anzahl, die bis heute nicht in der Lage sind, in ihrem Beruf zurückzukehren.
Schon sehr bald nach dem Anschlag entsteht bei den Angehörigen die Idee, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Eine Gruppe entsteht. Astrid Passin leitet sie. Ihr Vater kam bei dem Anschlag ums Leben. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin besuchte er den Weihnachtsmarkt.
Das war eine spontane Idee. Die wollten ins Theater gehen. Und die Frage war bloß, ob sie reinkommen, weil sie noch keine Karten hatten. Und da das eine Veranstaltung war, die sehr gut besucht wurde, standen sie halt dann vor dem Theater und haben festgestellt, geht doch nicht, komm nicht rein. Also Alternative, was machen wir jetzt? Wir gehen dann mal zum Weihnachtsmarkt und essen eine Kleinigkeit, vielleicht da in der Nähe. Und das war eigentlich so das Moment, was entscheidend war, ne?
Am nächsten Morgen ruft die Lebensgefährtin ihres Vaters sie an.
Ich habe sie erst gar nicht verstanden. Sie hat nur geweint und fast geschrien am Telefon. Und irgendwann kam dann der Satz, Papi ist tot. Und dann hat sie mir gesagt, wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. So, und in dem Moment war ich außer mir und bin zusammengebrochen. Also ich konnte dann auch nicht mehr weiterreden. Man kann es einfach nicht fassen, dass man betroffen ist, dass jemand aus der Familie dabei ist.
Astrid Passin wohnt in Berlin zusammen mit ihrer Tochter. Ich habe sie oft nach dem Anschlag besucht. Jetzt, im Herbst, haben wir uns wiedergesehen. Von Anfang an unterstützt sie die Hinterbliebenen. Jetzt will sie sich ihnen noch viel mehr widmen.
An dem Punkt bin ich jetzt. Ich habe auch mein Geschäft aufgegeben, meine Selbstständigkeit, und will mich jetzt 100%ig auf die Sache konzentrieren. Das ist jetzt für mich einfach der Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Für mich fängt jetzt eine neue Zeit an, weil die Arbeit, die ich bisher gemacht habe, die passt nicht mehr mit dem zusammen, was ich in mir fühle, was ich machen möchte. Nämlich Betroffenen helfen, Hilfestellung geben und die Verbindung zur Politik immer aufrechtzuerhalten, mitzuwirken in diesen politischen Prozessen und natürlich auch zu vermitteln. Und durch die eigene Erfahrung, glaube ich, ist es ein großer Vorteil, dass man sich da nicht erst ein Vertrauen erarbeiten muss, sondern dass es einfach da ist. Verbindung schaffen zu anderen Organisationen, die mit gleichen Themen arbeiten.
Mein Name ist Gerhard Zawadzki. Ich war am 19.12.2016 am Breitscheidplatz und ich war Sekunden, bevor der LKW durchgefahren ist, noch in der Fahrbahn und war dann unmittelbar nach dem Anschlag auch Ersthelfer, um Menschen zu helfen, die dort verletzt waren.
Berlin im April 2020. Sascha Klösters hat sich mit einem der Helfer, die nach dem Anschlag vor Ort waren, verabredet.
Herr Klösters und ich, wir haben uns kennengelernt bei Jahrestagen, sind mittlerweile sehr gut vernetzt. Wir kennen beide die Astrid Passin ganz gut und tauschen uns einfach aus mit unseren Erfahrungen, wie es uns geht und was wir eigentlich gemeinsam tun können, um anderen auch nochmal zu helfen.
Sascha Klösters.
Wir befinden uns quasi in der Nähe vom Breitscheidplatz. Es ist recht spät geworden, das stimmt. Ja, aber trotzdem habe ich überlegt, noch mal eine Runde über den Breitscheidplatz zu drehen. Also noch einmal kurz einen Blick auf die Treppenstufen, auf den Namen der Hinterbliebenen. Das ist so ein Ritual, was ich pflege, wenn ich hier in Berlin bin.
Ein Thema an diesem Abend ist die Sorge um Sascha Klösters Vater. Er lebt nun allein in dem Haus, das er mit seiner Frau bewohnt hat.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass es dem Vater natürlich nicht gut geht und dass es ihm natürlich schwerfällt, die Situation zu akzeptieren und auch einfach einen neuen Punkt im Leben zu finden.
Beide überlegen, ob für den Vater eine neue Wohnung nicht das Beste wäre.
Ich habe Sascha natürlich gesagt, wenn sein Vater das nächste Mal in Berlin ist, ich bin gern bereit, mit ihm darüber zu reden. Und Sascha weiß, dass ich das ernst meine. Ne? Wir sind also so eng miteinander mittlerweile, dass das eigentlich klar ist.
Ich meine, gut, in seinem Haus, in dem er jetzt lebt, hat vorher jemand gewohnt, der diese Räume auch mit Leben gefüllt hat. Wenn diese Person nicht mehr ist, dann wird das alles irgendwie sehr still. Und da passiert etwas mit einem. Das ist nicht mehr das Leben, was man vorher geführt hat.
Die beiden Anschläge vom Februar 2020 sind auch Thema an diesem Abend. Im hessischen Hanau erschoss ein Täter 9 Menschen. In Volkmarsen raste ein 29-Jähriger mit seinem Auto absichtlich in eine Menschenmenge. Darunter waren auch Kinder.
Ich erinnere mich dummerweise, wenn ich solche Nachrichten bekomme wie aus Hanau, natürlich exakt, was wir in dieser Nacht erlebt haben. Und die ganzen Bilder sind natürlich dann auch präsent.
Ich habe mich ja schon fast selber gesehen bei diesen Bildern, ja. Weil es gibt halt die Parallelen zum Breitscheidplatz.
Natürlich.
Und wenn man sich diese Bilder anschaut, die in den Medien dann halt auch präsentiert wurden von diesem Geschehen dort, dann fällt einem erstmal Breitscheidplatz ein. Und auch die ganzen schrecklichen Momente, die man hatte, die kommen, sind dann plötzlich wieder da, wieder so präsent. Ich will jetzt nicht sagen Flashbacks, aber dann ist man wieder voll im Thema dabei. Und umso schlimmer ist das, wenn man dann auch sieht, dass Kinder dabei sind. Ich habe auch direkt daran gedacht, an die Hinterbliebenen. Ich habe gedacht, Mensch, wir wissen, wie wir damit klargekommen sind mit der Situation. Wir haben quasi Wege geebnet, um Probleme zu lösen. Insofern, es geht um die Entschädigung, die wurde ja aufgestockt. Ich würde sehr gerne mit diesen Betroffenen mal Kontakt aufnehmen. Ich würde mit diesen Betroffenen gerne reden wollen, weil ich bereits das Paket an Erfahrung vom Breitscheidplatz mitbringe. Und ich habe das Einfühlvermögen, mich auf diese Ebene drunter zu lassen. Aber ich glaube, dass es sehr gut tut, auch für die Hinterbliebenen über das Thema zu sprechen, dass man die Erfahrungen austauscht auf beiden Seiten, dass man darüber redet, das finde ich sehr wichtig.
Astrid Passin hat Kontakt aufgenommen zu Hinterbliebenen von Terrorakten.
Ja, vereinzelt. Das ist jetzt nicht ein stetiger Kontakt, aber immer mal wieder. Es sind mittlerweile Betroffene von dem Anschlag aus der Türkei, Tunesien, Ägypten. Und man ist sofort verbunden. Also da gibt es überhaupt keine Barriere. Man hat so ein mega Vertrauen und man kann sich einfach über die Dinge unterhalten, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man überschwemmt diejenigen mit der Erfahrung, die man machen musste, sondern da wird eben Gleiches empfunden. Und wenn da Tränen fließen, wenn da Momente sind, wo man emotional einbricht, man wird halt festgehalten, man wird aufgefangen.
Sascha Klösters und ich haben uns für den nächsten Tag verabredet mit Roland Weber. Er ist der Opferbeauftragte der Stadt Berlin. Auf dem Weg dorthin erzählt er von einer guten Nachricht. In seinem Leben hat sich etwas entscheidend geändert. Er hat eine Freundin.
Ich habe sie auf jeden Fall in die ganze Thematik Breitscheidplatz eingeweiht. Für sie ist das alles sehr schwer auch nachzuvollziehen natürlich. Ich bin auch ein bisschen vorsichtig, wie das ist mit den ganzen Eindrücken, die ich erhalten habe zum Zeitpunkt des Anschlages. Man hat ja auch eine gewisse Verantwortung mit dieser Geschichte. Und ich möchte da andere Personen jetzt, die nicht beteiligt waren, nicht einfach so hereinziehen und emotional belasten. Aber ich glaube, sie hat schon verstanden, worum es ging.
Roland Weber ist Anwalt und hilft seit Anfang an den Hinterbliebenen des Terroranschlags. Er empfängt uns mit frischem Kaffee. Sascha Klösters holt ein Blatt Papier. Darauf stehen Fragen, die er zusammen mit Astrid Passin aufgeschrieben hat.
Ich würde gerne einsteigen mit der sehr interessanten Frage, inwiefern die Hinterbliebenen jetzt auch finanziell zum Beispiel abgesichert werden. Da hat sich eine Menge getan in den letzten Jahren. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist jetzt quasi umgesetzt worden?
Meines Wissens nach wurde umgesetzt, dass die Extremismusleistungen, die Härteleistungen des Bundestages wurden rückwirkend hochgefahren. Für die Hinterbliebenen von 10 auf 30.000 und für die Verletzten von 5 auf 15.000.
Es soll ja auch nicht bei einer Einmalzahlung bleiben, gerade für die Schwerstverletzten, die ja nach wie vor auf Hilfe und auch auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Das ist ja auch so ein Zeitrahmen von vielen, vielen Jahren. Hat sich da einiges verbessert?
Soweit ich das beurteilen kann, ja. Insbesondere ist ja der Vergleich zu Frankreich spannend und zu anderen Staaten, die ja sofort sehr viel höhere Zahlungen erbringen, aber dann oftmals danach nichts mehr. Ich hatte mich mit der Opferbeauftragten von London unterhalten, die sagte, dort wäre eben auch nicht alles zum Besten bestellt. Insofern ist das deutsche Modell zwar etwas schwerfälliger und weckt nach außen den Eindruck, es wird deutlich weniger geleistet, aber über die Lebenszeit betrachtet oder über den oftmals langen Zeitraum, in dem Betroffene Hilfe benötigen, stehen wir dann unterm Strich auch nicht schlechter da.
Sorge bereitet Roland Weber etwas anderes. In Zukunft soll ein Anwalt vor Gericht mehrere Betroffene gleichzeitig vertreten.
Empfinde ich im Ergebnis sozial höchst ungerecht. Wer also sozial nicht über den dicken Geldbeutel verfügt oder über einen besonderen Rechtsschutz, der muss sich dann vom Gericht anhören, ihr kriegt alle zusammen ein und die finanziell gut gestellt sind, da kann sich jeder seinen eigenen nehmen. Das steht übrigens auch im krassen Widerspruch zu dem, was die Bundesregierung noch vor einigen Jahren vertreten hatte, denn da wurde es mit dem zweiten Opferrechtsreformgesetz ja propagiert. Da hieß es, Menschen in Ausnahmesituationen müssen wir helfen, sie müssen den Anspruch auf einen eigenen Anwalt ihrer Wahl haben.
Astrid Passin hilft den Betroffenen, wenn sie Anträge stellen, sich mit den Behörden auseinandersetzen müssen. Nicht selten würden die Betroffenen allein vom Beamtendeutsch schon abgeschreckt. so gibt es etwa einen Verschlimmerungsantrag. Oder eine Hinterbliebene wurde aufgefordert, einen Antrag auf Schwerbeschädigung zu stellen. Astrid Passin.
Die Behörden schreiben, die haben immer noch den gleichen Charakter. Das ist wirklich nicht mehr tragbar. War es ja vor einem Jahr, glaube ich, im Gespräch, dass es jetzt Fallmanager gibt. Das sind jetzt Personen, die sich halt mit den betroffenen Fällen direkt verbinden und dann halt auch über eine längere Zeit betreuen. Die müssen aber jetzt ausgebildet werden. Und wenn es zwei für ganz Berlin gibt, ist das ja auch ein bisschen mau. Für die Fehler, die der Staat hier eindeutig zu verantworten hat, dann ist der Staat wirklich dafür zuständig und dann hat er auch dafür zu sorgen, dass die Betroffenen nicht um ihre Mittel bitten müssen.
Sie kritisiert besonders das Versorgungsamt in Berlin. Gutachter würden eher im Sinne des Amtes entscheiden. Finanzielle Hilfen für die Hinterbliebenen würden daher eher gering ausfallen. Eine Betroffene, die seit dem Anschlag im Rollstuhl sitzt, müsse sich sogenannten Bedürftigkeitenprüfungen unterziehen.
Wenn es so weitergeht wie jetzt, wird es weitere Opfer geben. Suizid ist da ganz, ganz weit vorne. Was ich ganz klar sagen muss, dass das so schwerwiegend den Leuten aufs Herz geht, aufs Gemüt geht, dass sie da nicht mehr raus können. Sie haben einfach Beklemmung und Angst, dass sie dadurch noch mehr belastet werden und dann irgendwann sagen, so Leute, jetzt habt ihr es geschafft, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt auf.
Düsseldorf, 27. Juni 2020. Zum 51. Mal tagt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss im Landtag. Seit 3 Jahren befragen Abgeordnete aller Parteien Zeugen, Bundesanwälte, Polizeikommissare zu dem Terroranschlag am Breitscheidplatz. Der Ausschuss tagt in Düsseldorf, da der Täter in Nordrhein-Westfalen gemeldet war. Sascha Klösters und andere Betroffene besuchen die Sitzungen fast regelmäßig als Zuhörer. Jörg Gerling leitet von Anfang an den Ausschuss. Nach der Sitzung empfängt er uns. Sascha Klösters will mehr über den Attentäter wissen.
Ich habe halt viele Indizien dafür, dass er halt schon früher verhaftet werden können. Aber die Frage war immer, auf welchem Wege. Das war immer sehr schwierig, da den richtigen Moment zu erwischen, um diese Person halt auch zu verhaften an Ort und Stelle.
Das ist die Kernfrage und da teile ich auch die Auffassung. Ich glaube, es hätte viele Ansätze gegeben, schon eher zuzuschlagen, vielleicht auch mit einer anderen Begründung.
Was mich interessieren würde, ist das jetzt ein einzelnes Behördenversagen oder spricht man jetzt in der Summe der Behördenversagen eigentlich von einem Staatsversagen?
Also man kann natürlich nur bis vor die Stirn gucken, glaubt man. Es gibt aber inzwischen Methoden, die auch angewendet werden, die mehr so ein Psychogramm eines potenziellen Täters sehen. Und da hätte man sehen müssen, er hat alle Voraussetzungen, ein schwerer Attentäter zu sein. Da waren schon mehr Anhaltspunkte und auch von in der Flüchtlingsunterkunft von Mitzimmergenossen, die gesagt haben, ey, der hat da komische Videos, der erzählt uns den ganzen Tag, wir müssen so und so leben.
Heute beschäftigte sich der Ausschuss mit einem wichtigen Zeugen. Er war die wichtigste Verbindung zur Polizei in Nordrhein-Westfalen. Sein Deckname war VP01, also Vertrauensmann 01. Er beschattete auch den Täter vom Breitscheidplatz, traf ihn mehrmals. Brisant. Einige Monate vor dem Terroranschlag in Berlin warnte VP01 die Behörden. Der spätere Attentäter hätte ihm anvertraut, er plane mehrere Anschläge im Namen Allahs in Deutschland. Doch die Bundesbehörden schenkten seinen Angaben keinen Glauben. Das Landeskriminalamt in Düsseldorf sah das möglicherweise anders. Jörg Gerling.
Wir haben heute über einen Streit gehört in der Sitzung, wie verschiedene Behörden unterschiedlich eine Person eingestuft haben in die Glaubhaftigkeit und die Glaubwürdigkeit einer Person. Das ist was Persönliches. Glaube ich dieser Person konkret? Ist sie vertrauenswürdig? Und sagt sie zudem auch noch glaubhafte Dinge? Diese zwei Dinge müssen immer unterschieden werden bei einem Zeugen. Da gab es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen.
Einige Wochen später steht VP01 vor dem Untersuchungsausschuss in Düsseldorf. Er wiederholt, die Bundesbehörden hätten ihm nicht geglaubt. Einige Monate später sei er sogar abgezogen worden, den späteren Attentäter weiter zu beschatten. Er stellte seinen Kontakt ein. Die Folge? Die Ermittler verloren den Islamisten und späteren Attentäter aus den Augen. In der kürzlich erschienenen Publikation Undercover wird die Geschichte des V-Manns erzählt. Er selbst schreibt das Vorwort.
Wenn alles gut gegangen wäre, wären nicht so viele Menschen gestorben. Aber es ist nicht alles gut gegangen. Ich hatte vor ihm gewarnt. Ich hielt ihn sofort für gefährlich. Bis heute mache ich mir Vorwürfe. Hätte sein Anschlag verhindert werden können? Ich hätte das gekonnt. Es war mein Job. Ich habe einen Terroranschlag auf ein Einkaufszentrum verhindert. Warum also auch nicht seinen Anschlag? Ich bin schon oft mit dem Tod bedroht worden. Dieses Buch ist mein Vermächtnis. Ich bin Murat. Ich habe keine Angst mehr.
Was der V-Mann schreibt und was er vor dem Ausschuss aussagt, entsetzen Astrid Passin, Sascha Klösters und die anderen Angehörigen.
Ja, es gab ja wesentliche Hinweise im Vorfeld. Das ist der Fakt, der nach wie vor extrem aufwühlt und der für uns noch nicht abgeschlossen ist. Und deswegen ist natürlich dieser Zeuge von erheblicher Relevanz, weil man eben doch Aussagen bekäme, wo man weiß, derjenige war halt wirklich dran an der Person. Und das muss ja einen Grund haben, warum er in dem Moment abgezogen wird.
Astrid Passin macht sich Gedanken über das Vorgehen der Behörden.
Und selbst wenn das Leben von ihm gefährdet wäre, sind es ja trotzdem seine Informationen, die wichtig sind, nicht nur für die Behörden, sondern auch eben für die Bevölkerung. Und ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, hier jemanden da zu haben, der wirklich drin war in diesem Spektrum der IS-Leute, ja, sich bewegt hat und auch mit denen zusammen war, teilweise mit denen zusammengelebt hat, als wenn es eigene Familienangehörige waren oder Freunde.
Dann gab es halt Geschichten vom LKA NRW, die halt berichtet haben, dass halt VP01 über die Gefährlichkeit berichtet hatte. Man hätte ihn also vorher auch aus dem Verkehr ziehen können. Es gab genug Indizien dafür. Warum man dies nicht gemacht hat, ist eine ganz, ganz große Frage, die uns brennend interessiert.
Auf der anderen Seite gibt es auch Zeugen, was wieder sehr positiv ist. Die sind wirklich gut vorbereitet und die können alle Namen nennen. Und bei anderen, da fragt man sich, wozu die überhaupt da sind. Und dann plötzlich sind die Notizen weg, sind nicht mehr vorhanden. Das wirkt alles nicht sehr glaubwürdig. Und da ist der Punkt, wo ich dann immer sage, wenn Sie in der gleichen Situation wären wie wir, Sie würden hier sitzen und müssten sich das anhören, da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln und sagen, tut mir leid, aber hier ist wirklich mal Untersuchungsausschuss und die haben Sie zu antworten und der Wahrheit entsprechen. Aber letztendlich ist das immer wieder frustrierend, wenn man darauf zurückfällt, dass man an der gleichen Stelle steht und sich sagt, was ist eigentlich passiert? Wofür mussten unsere 12 Angehörigen sterben? Und die Frage ist nicht beantwortet.